Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Was wir in populistischen Erzählungen ja beobachten, ist vor allen Dingen auch die Einfachheit der Erklärungsmuster, die geliefert werden in der populistischen Erzählung. Und das ist natürlich was, was in der Welt, die immer komplexer wird und immer komplexere Lösungen erfordert, auch willkommen ist.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit der Politikökonomin Johanna Siebert und dem Soziologen Dr. Albert Denk. Beide arbeiten in Berlin, Johanna Siebert für den Think Tank Das Progressive Zentrum. Albert Denk ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Umwelt- und Klimapolitik der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide euch die Zeit für unser Gespräch nehmt.
Hallo.
Hallo.
Wir kennen uns von einem Vortrag, den ihr vor kurzem bei uns im Münchner Zukunftssalon gehalten habt. Aufmerksam geworden bin ich auf eure Arbeit über ein Paper, das ihr vergangenes Jahr für das Umweltbundesamt verfasst habt, über populistische, insbesondere rechtspopulistische Narrative im Bereich der Umweltpolitik. Eine Analyse, die leider muss man sagen, in den letzten ein, zwei Jahren wenig an Aktualität eingebüßt hat. Im Gegenteil, der Populismus aller Couleur, vor allem aber der Rechtspopulismus, greift weltweit immer mehr um sich. Populismus ist populär sozusagen. Habt ihr dafür eine Erklärung für diese Konjunktur populistischer Weltdeutung und Politikgestaltung?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und ja, der Begriff des Populismus ist ein jüngerer, also spätestens seit den 1980er Jahren können wir den in der Wissenschaft und in der Zivilgesellschaft erkennen, wie er platziert wird. Und spätestens seit den letzten 15 bis 10 Jahren ist er in der Politik ganz dominant wahrzunehmen. Also er wird zunehmend dominanter. Und warum ist das so? Das liegt aus meiner Perspektive daran, dass wir inzwischen ein Phänomen beobachten, was sehr komplex ist. Also Populismus meinen irgendwie alle verstehen zu können. Aber wenn man dann tatsächlich mal versucht, es herauszuarbeiten, was es bedeutet, ist es sehr komplex. Also es ist ein sehr komplexes Stilmittel. Und dieses komplexe Stilmittel braucht es, weil es immer komplexer wird, auch einen gewissen Status quo in unserer Gesellschaft zu verteidigen. Was ich damit meine, ist vor allem die Lebensweise im globalen Norden, eine Lebensweise, die auf Kosten von anderen Menschen geht. Und diese Lebensweise wird auch politisch verteidigt von Regierungen, von Menschen in eher ja, rechten bis rechtskonservativen und rechtsextremen Parteien. Und dieser Status quo wird durch dieses Stilmittel eben verteidigt und aufrechterhalten, was bis dahin geht, dass eine Ausbeutung von Menschen in anderen Weltregionen aufrechterhalten wird.
Ich würde vielleicht dazu noch ergänzen, gerade jetzt, wenn man sich Klima- und Umweltpolitik anschaut, das ist ja eine wahnsinnig, also die Transformation, die sozialökologische Transformation, die Aufgabe, die da vor uns liegt mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft und Gesellschaft und über diesen CO2-Tunnel hinaus die ganzen die ganze Dimension von Artenschutz, Artenvielfalt, Erosion der Böden und so weiter. Das sind ja hochkomplexe Themen, die eben auch hochkomplexe Lösungen erfordern. Es sind teilweise sehr technische und technokratische Diskussionen, die wir dazu führen, sehr wissenschaftsbasiert und auch überfordernd. Also diese Komplexität ist natürlich überfordernd und was wir in populistischen Erzählungen ja beobachten und sicherlich auch gleich nochmal im Detail darauf eingehen werden, ist vor allen Dingen auch die Einfachheit der Erklärungsmuster, die geliefert werden in der populistischen Erzählung. Und das ist natürlich was, was in der Welt, die immer komplexer wird und immer komplexere Lösungen erfordert, auch willkommen ist.
Okay. Ja, ich denke auch, das erklärt einen Großteil der Attraktivität für solche Erzählungen. Aber dennoch, also wenn das sicherlich so zentrale Gründe sind dafür, dass Populismus Konjunktur hat, wenn man so sagen darf, auffallend ist, dass sich dennoch niemand selbst als Populist bezeichnet oder als solcher gelten will. Also zumindest bei uns, also in Lateinamerika ist da der Sprachgebrauch etwas anders, aber bei uns ist es so und Populismus ist immer eher als Vorwurf gegen andere gedacht, eine kritische Fremdzuschreibung, nicht aber eine Selbstbeschreibung. Woran, was meint ihr, könnte das liegen?
Genau, da stimme ich auch völlig zu, dass es vor allem in Deutschland als Fremdzuschreibung mit dem Ziel der Abwertung eingesetzt wird. Also wir sehen schon, da ist eine bewusste Handlung dahinter. Es wird oft jemand auch diffamiert durch diesen Vorwurf. Der Populismusvorwurf, egal ob er jetzt analytisch zutrifft oder nicht, wird sehr vorschnell bedient, um Menschen abzuwerten. Und was auch nochmal dahinter steckt, ist, wenn wir jetzt den Populismus analytisch betrachten, dann sind es ja auch Inhalte, mit denen sich kaum jemand schmücken möchte. Beispielsweise einen antidemokratischen Inhalt zu vermitteln, das ist etwas für eine Person, die in einem Politikbetrieb aktiv ist, wenig interessant. Und das geht ja bis zu einer Gesetzeswidrigkeit oder kann bis zu einer Gesetzeswidrigkeit gehen. Denn Populismus kann auch in Teilen sich mit Extremismus überschneiden und damit verfassungswidrig werden.
Wo wäre da so die, sozusagen die Grenze, um das auf das eine vom anderen abzugrenzen, den Populismus vom Extremismus?
Der Extremismus, das ist bestimmt ein kleinerer Bereich aus meiner Perspektive, aus meiner Analyse heraus. Vielleicht das noch kurz aus Hintergrund. Wir haben eine umfassende Literaturrecherche gemacht und eigene Erhebungen durchgeführt, um so eine Art Forschungsstand herauszuarbeiten zum Thema Populismus. Also wenn ich sage jetzt aus meiner Perspektive, dann liegt auch dahinter nochmal diese Analyse, die wir gemacht haben. Aber natürlich gibt es ja auch unterschiedliche Einordnungen, deswegen meine Perspektive. Und da würde ich sagen, ist es der kleinere Bereich und der größere Bereich, da geht es dann ganz stark um, ja, so in Abrede stellen von gewissen Akteuren, die schlecht darstellen zu lassen, deren ja, Arbeit auch abzuwerten. Also das sind so die Mechanismen, die im Vorfeld stattfinden. Und das ist der viel größere Bereich, meiner Meinung nach. Aber das prozentual beispielsweise auszudrücken, das wäre nicht, ja, nicht machbar aus meiner Perspektive.
Ich hatte ja gerade erwähnt, dass so Populismus in der Regel als also ein Vorwurf ist, den man an andere richtet. Und bei dir war das auch schon raushören, dass oft diese Zuschreibungen womöglich gar nicht zutreffen, sondern eher der politischen Polemik dienen. Und wenn sie inflationär sind, also wenn alle immer sich gegenseitig Populismus vorwerfen, dann verliert dieser Begriff ja auch an Bedeutung und wird irgendwie beliebig und ganz stumpf auch. Deswegen vielleicht sollten wir da jetzt zum Beginn unseres Gesprächs oder in einem nächsten Schritt versuchen, etwas Ordnung in die Begrifflichkeit zu bringen. Also noch ganz abgesehen jetzt von der dann später spezifischeren Form des Populismus, bei der es um Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes geht. Was kennzeichnet nach euren Untersuchungen Populismus generell und was wären zum Beispiel der Unterschied zwischen einer populistischen und einer, ich sag mal, bloß polemischen oder anderweitig zugespitzten Äußerung?
Ja, also vielleicht muss man zu Beginn auch noch sagen, dass der Grund, warum dieser Begriff so unterschiedlich verwendet wird oder man vielleicht auch öfter mal aneinander vorbeiredet, wenn man versucht, Populismus zu benennen, liegt auch darin, dass der Populismusbegriff in der Wissenschaft unterschiedlich definiert wird. Also manche sprechen von Populismus als politischer Strategie, die eben dem Machterhalt dient. Andere wiederum sprechen von Populismus als einem besonders volksnahen, populären Politik- oder Kommunikationsstil und wieder andere als eine Ideologie, sozusagen eine bestimmte Gesellschaftsvorstellung. Und wir arbeiten in dem Papier, was du zu Beginn erwähnt hast, vor allen Dingen mit Populismus, mit einer Populismusdefinition nach Paula Deel, also die Populismus als eine bestimmte Metaerzählung bezeichnet, also die Geschichte erzählt von einem von der Elite betrogenen Volk. Und wir definieren deswegen Populismus anhand von drei Merkmalen, Anti-Elitismus, Anti-Pluralismus und ja so einer Pro-Volkssouveränität. Also sozusagen diese Erzählung, in der ein vermeintlich homogenes Volk mit einem vermeintlich einheitlichen Volkswillen einer Elite gegenübersteht und die Elite wird dann, die besteht dann je nach Auslegung aus Politik, Presse, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und der werden eben niedere oder böse Motive unterstellt, sie betrügen, so die Erzählung, das Volk um das, was ihm vermeintlich zusteht. Und die Merkmale, dieses Merkmal des Anti-Elitismus wird dann um das Merkmal des Antipluralismus ergänzt, also sozusagen so eine Vorstellung von einem eben diesem vermeintlich einheitlichen Volkswillen, einem vermeintlich einheitlichen Volk, was zum Teil sogar in seiner Zusammensetzung als einheitlich oder homogen verstanden wird. Und dann gibt es eben noch dieses dritte Merkmal der Pro-Volkssouveränität, wonach sozusagen Politik der immer unmittelbare Ausdruck von diesem Volkswillen sein muss. Also der Tenor ist sozusagen, man möchte sich die Macht zurückholen, vermittelnde demokratische Institutionen, die ja eigentlich zur Aushandlung in einem demokratischen System essentiell sind, zur Aushandlung von Interessenskonflikten, die werden abgelehnt. Man möchte also Populistinnen inszenieren sich dann immer öfter als direkte Vertreterin dieses Volkswillens.
Also auf jeden Fall diese ganzen Formen von repräsentativer Demokratie werden eher abgelehnt als manipulativ sozusagen oder als falscher Filter für den vermeintlichen Volkswillen. Ich habe mich gefragt, ob diese drei Charakteristika, also ich erwähne sie nochmal für unsere Zuhörer, damit es klar ist, also diese Elitenkritik, dann dieser Antipluralismus und dieser Verweis auf eine homogene Souveränität des Volkes, sind die jetzt spezifisch dann auch für den Rechtspopulismus oder müssten sie gleichermaßen auch für den Linkspopulismus geben, den es ja in unserem Land, also zumindest wenn ich an Sarah Wagenknecht und ihren furiosen Aufstieg und Niedergang mir anschaue, den gab es ja doch mal jetzt in jüngster Zeit. Oder anders gesagt, gibt es etwas, was dann das Spezifische an einem Rechtspopulismus ist?
Ja, also vielleicht, um dazu nochmal auf die Forschung zu verweisen. Also in der Forschung wird Populismus auch häufig als dünne Ideologie bezeichnet. Also beispielsweise Kars Mudde hat diesen Begriff geprägt. Ist sozusagen eine dünne Ideologie, dünn im Sinne dessen, als dass diese populistische Metaerzählung mit anderen ideologischen Erzählungen aufgeladen werden kann, wie beispielsweise einer rechtsideologischen Aufladung, die eben dann autoritäre Ideologien über die populistische Erzählung, also die populistische Erzählung mit autoritären Ideologien und beispielsweise dieser Idee von einem nationalistischen Volksverständnis auflädt und dann eben sozusagen rechtsideologisch schmückt. Und das wäre dann in dem Fall der Rechtspopulismus. Also man könnte sagen, naja, ein Linkspopulismus richtet sich dann eher gegen die wirtschaftlichen Eliten beispielsweise, anstatt politische Eliten. Ja, vielleicht was dazu noch wichtig ist zu sagen, wenn wir uns die Forschung angucken zu Populismus, der sich gegen Umwelt- und Klimapolitik richtet, dann ist der ganz klar rechtsideologisch aufgeladen. Das heißt, also daraus begründet sich auch dieser Fokus auf rechtspopulistische Erzählungen, die sich eben gegen Umweltpolitik richten.
Okay, ja, dann sind wir schon eigentlich mitten im Hauptthema unseres Gesprächs, nämlich Populismus im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik. Der Rechtspopulismus hat sich ja lange Zeit vor allen Dingen um das Thema Migration gekümmert. Inzwischen hat zum Beispiel die AfD auch eben die Umwelt- und Klimapolitik für sich entdeckt, als ein weiteres Feld für gesellschaftliche Polarisierung auch. Ihr habt in eurem Paper sieben Narrative analysiert. Ich denke, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber so sieben zentrale Narrative analysiert, die diese populistische Meta-Erzählung mit ihren drei Elementen, ich sag nochmal Elitenkritik, Antipluralismus und Beschwörung der Volkssouveränität, auf dieses Themenfeld der Umwelt- und Klimapolitik anwenden. Welche Narrative wären das? Wir können ja gleich gerne nochmal auf ein, zwei näher eingehen, aber vielleicht zuerst mal einen kurzen Überblick.
Ja, ich würde mal anfangen, Albert. Du kannst ja dann einsteigen und nach der Hälfte übernehmen. Es sind ja sieben. Ich würde vielleicht mit den ersten drei beginnen. Also ein Narrativ, das denke ich alle Hörerinnen und Hörer auch kennen, ist dieser Vorwurf einer inszenierten Klimakrise, dass der sozusagen vermeintlich grünen Eliten oder einer vermeintlich korrupten Wissenschaft unterstellt, dass sie das Volk absichtlich in das Licht führen würden, um ihre eigenen ideologiegetriebene Agenda umzusetzen. Und indem hier sozusagen der wissenschaftliche Konsens in Frage gestellt wird, der ja durchaus existiert zur Existenz der Klimakrise. Und das eben häufig, indem man auch Verschwörungserzählungen nutzt, wird hier ganz klar Misstrauen gegenüber politischen und wissenschaftlichen Akteuren geschürt. Aber was wir ja jetzt vermehrt sehen, ist, dass die Klimakrise als solche gar nicht mehr so zentral in Frage gestellt wird, sondern dass vielmehr die politischen Anstrengungen, sie einzudämmen, eher angegriffen werden. Und das wäre jetzt dann Narrativ 2, was wir auch recht dominant im Diskurs sehen, ist das Narrativ einer geplanten Deindustrialisierung, also die sozialökologische Transformation oder das Projekt der sozialökologischen Transformation sei ein sozusagen mutwilliger Angriff oder eine Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Allen voran wird hier zum Beispiel die Automobilindustrie angeführt. Das schürt natürlich Ängste vor Wohlstandsverlusten. Und damit verbunden ist dann so ein drittes Narrativ, was wir auch gut kennen, vielleicht auch aus der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, ist das Framing der sozialökologischen Transformation als ein großes Umverteilungsprojekt von unten nach oben. Da wird umwelt- und klimapolitischen Akteuren unterstellt, sie würden niedrige Einkommensgruppen mit Absicht benachteiligen, sozusagen dieses Umverteilungsprojekt gegen das einfache Volk umsetzen. Und da werden dann Geringverdienerinnen, Bewohnerinnen ländlicher Räume als Opfer einer urbanen Klimapolitik stilisiert. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch erwähnen, es geht hier jetzt nicht um die durchaus berechtigte Kritik an Klima, an der Umsetzung klima- und umweltpolitischer Maßnahmen per se, die ist natürlich nicht automatisch populistisch, sondern es geht wirklich darum, wo diese populistische Metaerzählung von vermeintlich bösen Eliten, die gegen das einfache Volk agieren, genutzt wird, um Klima- und Umweltpolitik ganz grundlegend zu die Legitimität abzusprechen. Und ich finde, das sieht man ganz gut auch in diesem Narrativ der Umverteilung, weil es geht eben nicht darum, dass man sozusagen einen Vorschlag zur besseren Ausgestaltung von Klima- und Umweltpolitik anbringt, sondern stattdessen dieses Narrativ heranzieht, um Klima- und Umweltpolitik grundlegend abzulehnen, zu verhindern, zu behindern.
Ja, vielen Dank. Also das wären schon mal die ersten drei von den sieben. Also Klimakrise ist inszeniert, geplante Deindustrialisierung, eine beabsichtigt herbeigeführte Benachteiligung des einfachen Volkes, sage ich jetzt mal so verkürzt. Albert, wie geht's weiter?
Ja, wir haben noch vier weitere dominante Narrative herausfinden können. Das nächste ist die drohende Ökodiktatur, also das Narrativ der Freiheitsberaubung. Da geht es darum, dass die Menschen einen Betrug wittern an ihren persönlichen Freiheitsrechten. Also dass vor allem die Nachhaltigkeitspolitik hier dies auswirken würde. Und das ist auch wieder ganz stark in Zusammenhang zu sehen mit Verschwörungserzählungen, wenn dann ein drohender Klimalockdown beschrieben wird, eine Plandemie wäre so ein Begriff oder auch verbunden wird mit der Geschichte des Great Resets. Also das sind so die Verschwörungsideologien, die hier ganz stark Einfluss finden. Dann als nächstes haben wir das Narrativ einer elitären Ideologie Das wäre dann, wenn der Vorwurf kommt, es sei wieder eines gesunden Menschenverstandes. Also da müsste man natürlich erstmal klären, was unter diesem gesunden Menschenverstand zu meinen ist. Was hier vorgeworfen wird, ist, dass wieder Menschen aus dem Journalismus, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, dass die irrational argumentieren und handeln würden. Also ein irrationaler Alarmismus wird hier vorgeworfen. Und letztendlich wird diesen Menschen ihre Expertise grundlegend abgesprochen. Und auch das steht wieder in Kombination mit beispielsweise sexistischen und menschenverachtenden Angriffen, oft auf junge Frauen. Also Greta Thunberg war da ganz stark im Fokus. Das ist ein weiteres Narrativ. Kommen noch zwei. Das vorletzte ist das Narrativ des bedrohten Nationalstaats. Also hier die Aussage, die Politik sei gelenkt durch globale Kräfte. Also das hört man ja auch immer wieder. Auch da der Bezug zu Verschwörungsideologien, die oft antisemitisch, rassistisch und auch queerfeindlich sind. Primär geht es da um die Ablehnung grenzübergreifender Klimapolitik. Und dann der Vorwurf, dass bei beispielsweise der Bilderberg-Konferenz, den G7, G20-Treffen oder bei den Vereinten Nationen, beim Weltwirtschaftsforum, bei all diesen Treffen, dass es da eben zu so einer geheimen Elite kommen würde, die als globale Kraft das Ganze lenken würde. Das letzte Narrativ der Natur- und Heimatzerstörung, das kennen bestimmt auch viele unter dem Vorwurf, die Kulturlandschaften wären bedroht. Diese Betrugserzählung ist verbunden mit so Aussagen, die grünen urbanen Eliten dort oben in Berlin, also es gibt dieses Zitat von Aiwanger, das war sehr dominant vor 2 Jahren, als er sehr prägnant auf den Punkt brachte, die da oben haben doch den Arsch offen. Also da sieht man schon auch so eine sehr starke Empörung. Andere Begriffe sind Energiewendeunternehmen. Und diese würden die heimatliche Umwelt zerstören durch die sozial-ökologische Transformation. Also da geht es um so Vorwürfe, das Landschaftsbild würde verschandelt. Interessanterweise wird das sehr selektiv eingesetzt. Also beispielsweise bei Windkraftanlagen wird das Argument sehr schnell vorgebracht. Bei Stromtrassen wiederum eher selten und bei Autobahnen schon gar nicht.
Ja, also vielleicht ein kurzer Zwischenbemerkung auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In den Shownotes werden wir den Link auch von der Studie einstellen und dann kann man die sich runterladen und auch noch ein bisschen mehr da nachlesen, was unter diesen 7 Narrativen so im Einzelnen von euch da ausgeführt wird. Wenn man sich diese Argumentations- oder vielleicht sollte man besser Erzählmuster der 7 Narrative mal vergleichend anschaut, dann fällt auf, Johanna, du hattest das schon angedeutet, dass oftmals durchaus an realen Zielkonflikte angeknüpft wird, also Verteilungsfragen oder eben jetzt zuletzt genannt die Konflikte zwischen Natur und Klimaschutz, die es ja de facto gibt. Das dürfte ja auch der Grund sein, warum diese Narrative in hohem Maße anschlussfähig sind und in großen Teilen der Bevölkerung verfangen. Das, also genau das ist ja auch ihre Funktion solcher Narrative, also so wie ich sie deute, nämlich sozusagen Brücken herzustellen zwischen ganz unterschiedlichen Milieus, die ansonsten weltanschaulich, ökonomisch, kulturell, aber auch politisch sich in vielem unterscheiden. Also der engagierte Vogelschützer, der sich über die Windräder aufregt, ansonsten aber brav die CDU wählt, oder der Gewerkschafter und treue SPD-Wähler, dem das Wohl und Wehe der deutschen Automobilindustrie am Herzen liegt. Wenn da von Verlust der Heimat oder Deindustrialisierung die Rede ist, erntet man leicht auch in diesen Milieus Kopfnicken, also Zustimmung. Was ist an eurer Sicht daran so problematisch?
Ja, so das stimmt natürlich. Also ich würde auch grundsätzlich, also ich sage eigentlich immer, naja, in jedem dieser Narrative steckt eigentlich so ein Fünkchen Wahrheit oder es greift tatsächliche Missstände in der Gesellschaft auf. Es ist ja wirklich so, dass die Klima- und Umweltpolitik teilweise sehr ungleich wirkt, dass sie vor allen Dingen, wenn sie preisbasiert ist und über Verteuerung umgesetzt wird, dass sie vor allen Dingen Menschen mit niedrigen Einkommen disproportional belasten. Das ist natürlich ein großes Problem und wir kommen vielleicht auch zu späterer Stelle noch dazu, warum wir diese Kritik eigentlich nicht nur den Rechten überlassen dürfen, sondern auch selbst anbringen müssen. Was wir aber sehen bei dem populistischen Narrativen, wie du es auch schon gesagt hast, ist, dass sie Brücken schlagen zwischen ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewegungen auch. Also die populistische Erzählung wird zum Teil, gerade wenn man jetzt auch sich zum Beispiel das Narrativ 7 zur Natur- und Heimatzerstörung anguckt, von rechtsextremen Akteuren genutzt, die ja jetzt nicht die klassischen PopulistInnen sind in dem Sinne, sondern die dann auch wieder die populistische Erzählung nutzen, um ihre teilweise ethnopluralistischen und nationalistisches Gedankengut zu verbreiten, um antidemokratisch zu argumentieren. Also das heißt, da wird diese, wie du schon sagtest, diese populistische Erzählung, die vielleicht im Grunde erstmal anschlussfähig ist an ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, dann teilweise wie so zum trojanischen Pferd für ja, rechtsideologische, rechtsextreme Einstellungen und Gedankengut.
Ja, auffallend ist also ein zweiter Punkt für mich im Vergleich dieser sieben Narrative. Das fällt einem vor allem dann erst auf, wenn man erlebt, wie sie vom jeweiligen Sprecher oder Sprecherin sozusagen performt werden, nämlich die zum Teil hoch emotionalisierte Ansprache auch, die man sonst in dieser Form im politischen Raum kaum findet. Welche Elemente spielen da für euch eine zentrale Rolle?
Also, ich glaube, was auffällt, wenn man sich, was als erstes auffällt, wenn man sich die Narrative anguckt, sind die negativen Emotionen. Also die Wut, die angebracht wird, die Angst, die geschürt wird, die Empörung über vermeintliche Eliten und deren Handeln. Aber wenn man genauer hinguckt, wird auch klar, dass mit positiven Emotionen gearbeitet wird, nämlich mit Stolz, also Stolz auf die eigene Identität oder Stolz auf die eigene Lebensweise, Überlegenheit, also man fühlt sich überlegen gegenüber den ja vermeintlich irrationalen Eliten und auch Selbstermächtigung. Also wir haben ja zu Beginn gesagt, Pro-Volkssouveränität ist eines der Merkmale und darin schwingt ja schon mit, man müsse sich die Macht zurückholen. Das ist natürlich eine Art der Selbstermächtigung, die auch so ein also ein Call to Action ist, also sozusagen wie so ein Appell sei es jetzt zur Demo oder zum Protest. Aber das sind natürlich auch, also das wirkt ja auch aktivierend in der politischen Ansprache. Da würde ich sagen, das ist, sind ganz, ganz, also ganz wichtige Elemente, die eben in dieser populistischen Erzählung, also ganz, ganz wichtige emotionale Elemente, die da, politische Emotionen, die da angesprochen werden. Und gerade wenn wir jetzt uns den Populismus angucken, der sich gegen Umweltpolitik richtet, dann wird da auch ganz gezielt mit gesellschaftlichen Triggerpunkten gearbeitet. Das ist der Begriff geht auf die Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser zurück, die das Buch Die große Sozialstudie Triggerpunkte geschrieben haben, die eben bestimmte gesellschaftliche Triggerpunkte identifizieren, also so ein Gefühl der Ungleichbehandlung, wenn dann Klimapolitik als großes Umverteilungsprojekt dargestellt wird oder der Verhaltenszumutung, diese von dem Fleischverbot, Tempolimit, also alles, was sozusagen als anmaßend wahrgenommen wird, so eine Entgrenzungsbefürchtung, was kommt als nächstes, was wird als nächstes gefordert, wo müssen wir uns als nächstes einschränken und aber auch so ein Normalitätsverstoß, wie es jetzt beispielsweise mit der letzten Generation immer wieder auch im gesellschaftlichen Alltag stattgefunden ist. Diese Triggerpunkte werden von sogenannten Polarisierungsunternehmern, also denjenigen, die aus dieser gesellschaftlichen Polarisierung auch politisches Kapital schlagen, ganz strategisch bedient. Und das sehen wir natürlich auch in der Klima- und Umweltpolitik. Also, dass sozusagen diejenigen, die aus der gesellschaftlichen Empörung und der gesellschaftlichen Wut und dem Unmut über klima- und umweltpolitisches Handeln, auch politisches Kapital schlagen, die bedienen das natürlich ganz strategisch und auf eine repetitive Art und Weise.
Ja, wir haben in unserem Gespräch bislang ja vor allem derlei, also diese Narrative analysiert und versucht, Rechtspopulismus so begrifflich konzeptionell einzugrenzen. Die zentrale Frage aber ist natürlich, wie können wir ihm begegnen? Also was können, was müssen wir alle dem entgegenhalten? Wobei hinter diesem Wir versteckt sich einmal so etwas natürlich wie die Alltagskommunikation von uns allen, aber eben auch das Agieren demokratischer Politik. Also lasst uns vielleicht nochmal auf diesen beiden Ebenen, also die kommunikative und die politische Ebene, noch etwas näher eingehen. Was wäre aus eurer Sicht angemessene kommunikative Strategien im Umgang mit rechtspopulistischen Narrativen? Oder muss man sich vielleicht vorab die Frage stellen, ob man sich überhaupt auf derlei Debatten einlassen soll? Jeder, der das schon mal gemacht hat, hat die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel sinnlos ist. Sollte man ihnen vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit einräumen und sei es nur aus Selbstschutz? Wie ist da eure, so nach dem Motto, choose your battle, also wie wäre da eure Empfehlung?
Ja, da hast du schon wichtige Punkte angedeutet. Zum einen bin ich natürlich immer ein Verfechter, immer vom Dialog, immer von Kommunikation und letztendlich wissen wir alle, wir können auch gar nicht kommunizieren, nicht kommunizieren, so rum. Dementsprechend, ja, also das ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Gleichzeitig gebe ich dir total recht und deinen Bedenken auch Raum, weil es natürlich oft nicht schnelle Erfolge erzielt und dementsprechend sehr mühsam ist und wie du auch richtig gesagt hast, in manchen Fällen sogar überhaupt nicht ratsam ist. Also wenn es um das Thema Selbstschutz geht, wenn es darum geht, dass man sich erst Informationen beschaffen muss. Informiertheit braucht Zeit. Also das ist schon auch ein wichtiger Aspekt beim Populismus, dass sehr schnell eine populistische Erzählung ja bedient wird und darauf zu reagieren braucht einfach oftmals Zeit. Und manchmal ist tatsächlich auch überhaupt keine Gesprächsbereitschaft da bei den Menschen gegenüber. Also das wären so die Punkte, wo ich sage, da eher nicht reagieren. Aber natürlich muss man sich bewusst sein, Schweigen ist immer so eine Form von Normalisierung dann letztendlich dieser populistisch geäußerten Aussage. Deshalb gibt es so ganz schnelle Antwortmöglichkeiten. Ich nenne mal drei, vielleicht für die Zuhörenden ganz interessant. Warum denkst du, dass ich falsch liege, ist eine Möglichkeit. Was würde dich vom Gegenteil überzeugen? Und die dritte wäre noch, wie wählst du Leute aus, denen du Vertrauen schenkst? Also die Frage nach der Quelle letztendlich immer offen gestellt, sodass daraus eine Debatte entstehen kann. Und da gebe ich dir total recht, das ist ganz oft erstmal eine sehr mühsame Art und Weise zu diskutieren und braucht Zeit, braucht ein gutes Gesprächsklima, demnach gar nicht so einfach erstmal sowas zu erreichen. Und dann gibt es natürlich spezifische Antworten, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen auf alle diese Narrative, da gibt es immer natürlich die Möglichkeit, auf wissenschaftliche Studien zu verweisen, vielleicht ein einziges exemplarisch dargestellt, weil es ja doch immer wieder mal kommt, dass der Klimawandel oder die Klimakrise besser gesagt eine Erfindung sei. Da ist es aber so, dass nahezu eigentlich 100% der Forschenden, die sich wirklich mit dieser Materie auseinandersetzen, dass die einen Konsens haben darüber, dass es eben tatsächlich stattfindet und das aus wirklich unterschiedlichsten Disziplinen auch begründen können. Und demnach gibt es hier Studien, auf die man verweisen kann. Aber ja, wie du schon richtig sagst, ist wahrscheinlich so, dass trocken vor den Latzknallen dieser Antwort oftmals gar nicht so zielführend, sondern da braucht es erstmal einen gemeinsamen, gut gemeinten Redefluss, den man da erreicht, um dann auch inhaltlich überzeugen zu können.
Ja, wir können ja vielleicht, du hattest jetzt schon mal dieses erste, sicherlich so zentrale Klimanarrativ erwähnt, wobei das ja auch interessant ist. Also man hatte ja, also wenn man diese ganze Debatte um Klimawandel und Schutz verfolgt hat in den letzten Jahren, hat man so das Gefühl, das ist eine sehr langsame, zu langsame Entwicklung, aber irgendwie irgendwann hat man das Gefühl, okay, jetzt haben alle das mal verstanden und akzeptiert. Es gibt sowas wie anthropogenen Klimawandel so und jetzt streiten wir uns nur noch über die Umsetzung von irgendwelchen Zielen. Was man jetzt in Amerika ja erlebt, ist im Grunde genommen so eine regressive, ja, man muss fast sagen, fast schon infantile Art und Weise, wieder mit dem Thema umzugehen, so nach dem Motto, ich streiche einfach den Begriff Climate Change aus meinem Vokabular und reduziere die Wetterstation und schon haben wir das Problem gelöst. Ne? Also daran glauben ja zumindest die Hälfte der Wähler in Amerika.
Das ist vielleicht noch ein wichtiges Wort, wenn ich da kurz einschreiten darf, Glaube. Denn tatsächlich erleben wir natürlich da auch eine deutliche ja, Popularität des Glaubens wieder verbunden mit staatlicher Regierung und auch mit Klimawissenschaft beziehungsweise der Ablehnung von Klimawissenschaft. Ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen, dass in Texas haben sie eine lebensgroße Arche Noah gebaut, weil sie wirklich daran glauben, dass dieser Tag kommen wird, wo man dann auf die Arche Noah flüchten muss und dann hätte man da seinen sicheren Ort. Aber genau, USA, die Klimawissenschaft wird grundlegend diffamiert. Dort erleben wir Populismus in Reinform. Aber ich möchte noch mal einen anderen Punkt erwähnen, den wir noch gar nicht adressiert haben. Denn es geht wirklich bei Populismus um diese grundlegende Delegitimierung. Wenn es darum geht, Kritik zu äußern oder Skepsis zu äußern, auch in wissenschaftlichen Kreisen, davon lebt der Wissenschaft letztendlich, dass wir uns gegenseitig kritisieren, verbessern, skeptisch sind miteinander, durchaus bei Fachkonferenzen auch sehr hart miteinander umgehen. Das ist wirklich unser Lebenselixier in der Wissenschaft, aber gleichzeitig eben diese Abgrenzung machen, sobald es grundlegend delegitimierend wird, dann haben wir das Problem, dass hier eine Institution in Abrede gestellt wird. Dann wird die Wissenschaft per se in Abrede gestellt und alle Menschen, die darin tätig sind. Und dann werden diese Studien, wie ich es jetzt genannt habe, als ungültig dargestellt. Das ist zu problematisieren mit Populismus. Und das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit, wenn wir auf der einen Seite etwas sehr Wünschenswertes haben. Und dann gibt es eine recht ja, knallharte Linie, ab wann es total unwünschenswert wird. Und dann sind wir in diesem populistischen Bereich. Also das eine ist wirklich notwendig und fester Bestandteil von Wissenschaft und das andere ist angreifend, würde ich sagen. So, das ist auch ein interessantes Phänomen, das wir hier beim Populismus haben, dass es eben diesen harten Cut gibt.
Ja, und auch dass man im Grunde genommen so einen sehr nonchalanten Umgang mit Widersprüchen, ne? Also normalerweise würde ich sagen, okay, oh je, ich habe mich widersprochen, dann versuche ich da irgendwie zurückzurudern, aber das ist anscheinend irgendwie kein Problem so in dieser Bubble. Also hat man auch, finde ich, konnte man das sehr schön sehen an diesem Narrativ Naturschutz, Heimatschutz, wo man sich fürchterlich aufregt über die Windräder, aber irgendwie kein Wort erwähnt über die Verwüstung des Braunkohletagebaus. So, ne? Also, aber
genau,
das,
also
das,
vielleicht
das
auch
Problem,
da nochmal, um
ja.
da auch anzuknüpfen oder das nochmal hervorzuheben und auch zu betonen, das ist immer selektiv, wie sich Populistinnen inszenieren als Fürsprecherin der vermeintlich einfachen Leute oder der Natur, Fürsprecherin des Artenschutzes. Das ist oftmals so eine strategische Mobilisierung. Und wir sehen es aber zum Beispiel auch in Fragen rund um Verteilungsgerechtigkeit. Da wird dann werden dann Populistinnen zu, also sozusagen die den Populismus gegen Transformationsbestrebungen verwenden, werden dann auf einmal zu Fürsprecherinnen der armen Menschen mit niedrigem Einkommen und gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel sich auch die AfD anguckt, machen sie ja in ihrer de facto in ihrer Politik ja eigentlich Politik, die den deutlich besser Verdienenden in unserer Gesellschaft zugutekommen.
Ja, die sind ja, haben ja vehement auch gegen eine Erhöhung des Mindestlohns gestimmt. Ja, also gerade wenn man, also ich denke, gerade im Umgang mit Wissenschaft, Wahrheit oder wissenschaftlichen oder Wahrheitsansprüchen der Wissenschaft, kann man den Unterschied auch am besten markieren zu dem, was so seit 2019 oder so spätestens in der Klimabewegung propagiert wurde, follow the science, also orientiert euch an den Ergebnissen der Wissenschaft. Wobei das ja jetzt auch nicht im Sinne von einer Entpolitisierung gedacht war, so nach dem Motto, die Politik muss nur in den IPCC-Bericht nachschauen, dann weiß sie, was sie machen soll. Aber dass man politisches Handeln und Entscheidungen auf der Basis des jeweils besten wissenschaftlichen Wissens trifft. So. Und diese eigentlich Selbstverständlichkeit, die wird ja völlig in Frage gestellt. Ne? Ich brauche eigentlich den Vertretern von diesen rechten Narrativen gar nicht mit Wissenschaft kommen, weil die Wissenschaft für sie keine Instanz ist, vor der man irgendwelche bestimmten Geltungsansprüche noch zu rechtfertigen hat. Das macht mich persönlich kommunikativ etwas ratlos. Aber vielleicht dann Anlass für eine etwas ketzerische Frage. Wenn wir vielleicht kommunikativ auch nicht bei den anderen durchdringen, könnten wir, sage ich jetzt mal, die sich für die Umsetzung eines effektiven Umweltklimaschutzes engagieren, könnten wir von den Strategien, den sehr erfolgreichen Strategien rechtspopulistischer Narrative, etwas lernen, also zum Beispiel was die Stilmittel unserer Kommunikation angeht.
Ja, also das ist ganz spannend, dass wir jetzt gerade noch mal, dass du noch mal auf diesen Slogan Follow the Science verwiesen hast. Und natürlich gilt all das, wie du es gerade eingeordnet hast. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir uns zu lange in der Klimapolitik ausschließlich auf Fakten berufen haben und sozusagen Klimapolitik so als rein, also politisch-strategisch irgendwie als rein technokratisches Projekt wahrgenommen haben, oder auch verkauft haben, also politisch verkauft haben sozusagen, und dabei so eigentlich unterschlagen haben oder außer Acht gelassen haben, wie viel Emotion dieses Projekt doch erzeugt, wie viel Widerstand, wie viel Angst, wie viel Unsicherheit. Und wie das eben strategisch dann ausgeschöpft werden kann von Transformationsgegnern, die ja, wie wir eingangs auch gesagt haben, diese Arbeit mit politischen Emotionen einfach besonders gut beherrschen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus progressiver Perspektive diese Arbeit mit politischen Emotionen und dieses Handwerkszeug der politischen Emotionen den Rechten nicht überlassen dürfen. Also, dass wir jetzt in dieser Debatte uns nicht einfach auf die Fakten verlassen dürfen als Gegenmittel. Ich glaube, auch auf progressiver Seite sollte eine personalisierte, moralisch und auch narrativ zugespitzte Erzählung bemüht werden. Man sollte auch sich nicht davor scheuen, Konfliktlinien zu benennen. Wo verläuft die Konfliktlinie in der klimapolitischen Debatte? Wer ist eigentlich der Gegner? Man könnte sozusagen sagen, ich habe ja eingangs auf diesen Begriff Triggerpunkte verwiesen. Also ich glaube, auch von progressiver Seite könnte man Triggerpunkte strategisch nutzen, zum Beispiel, indem man viel stärker auch das Unrechtsbewusstsein der Menschen in der klimapolitischen Debatte anspricht und abholt. Weil im Moment ist es so, dass die Ungerechtigkeiten, also wenn wir uns sozusagen den Forschungsstand angucken, dann sind Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten vor allen Dingen in Bezug auf klimapolitische Maßnahmen politisiert. Also das ist das, was wirklich Emotionen und auch Widerstand erzeugt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Verursachung der Klimakrise geht und auch um die Folgen von der Klimakrise, das ist weitaus weniger politisiert. Wir wissen, ja, also Fridays for Future und die Klimabewegung, die hat das immer wieder versucht, aber in sozusagen der breiten gesellschaftlichen Debatte streiten wir uns vor allen Dingen um die Auswirkungen von klimapolitischem Handeln und weniger darüber, also wir reden weniger darüber, wie ungleich eigentlich die Verantwortung in der Klimakrise ist und wie ungleich die Klimakrise wieder wirkt. Also um jetzt hier ein Beispiel zu nennen, der Fußabdruck von Reichen ist natürlich um ein Zigfaches größer als der von dem deutschen Durchschnittsbürger, der deutschen Durchschnittsbürgerin, geschweige denn von Menschen in niedrigen Einkommensgruppen. Fossile Unternehmen haben natürlich einen viel größeren Anteil an der Verursachung der Klimakrise, als es jetzt die Durchschnittsbürgerin hat. Und gleichzeitig sind die Auswirkungen der Klimakrise natürlich auch insofern super ungleich, als dass sie vor allen Dingen, also Menschen mit niedrigem Einkommen, sich einfach auch weitaus weniger schützen können. Teilweise ich denke, beim Thema Wohnen wird das zum Beispiel so ersichtlich. Sie leben in den Stadtteilen, die weniger begrünt sind, wo die Temperatur merklich höher ist, die Lebensqualität einfach niedriger. Und ich glaube, wir sollten hier narrativ viel stärker reingehen und eben diese Ungleichheiten viel stärker benennen und auch die Bösewichte hervorheben, ne? Also und auch unsere Gegner in der Klimapolitik. Also das sind dann zum Beispiel Superreiche, die sich auf Kosten der Mehrheit und auf Kosten des Planeten bereichern oder leben, sind fossile Konzerne, die auf Kosten unseres Planeten wirtschaften. Und die muss man dann natürlich auch in die Verantwortung nehmen. Und ich glaube, hier, das ist jetzt alles sozusagen das kommunikative Element, was ich jetzt hier gerade benannt habe. Aber Kommunikation geht natürlich nicht ohne entsprechende Politikgestaltung. Was man kommuniziert, muss sich auch glaubhaft in der eigenen Politik widerspiegeln. Ich glaube, das ist auch was dann wieder uns unterscheiden könnte von Transformationsgegnern, die ja vor allen Dingen Narrative bemühen und dann aber keine politischen Vorschläge machen. Nämlich muss man Klimapolitik eigentlich so gestalten, dass sie niedrige Einkommensgruppen entlastet, dass sie obere Einkommensgruppen in die Verantwortung zieht, dass sie Konzerne und Unternehmen, die vor allen Dingen auf dem fossilen Geschäftsmodell, auf Basis des fossilen Geschäftsmodells wirtschaften, in die Verantwortung von zur Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen nimmt, dass man Förderinstrumente sozial gestaffelt ausgestaltet, dass man stärker auf den Ausbau kollektiver Systeme setzt, anstatt sozusagen auf individuelle Anreize. Ja, und dass man grundlegend eigentlich so das Verursacherprinzip anwendet, also diejenigen, die eben den größten Anteil an der Verursachung der Klimakrise tragen, auch den Großteil der Kosten tragen.
Okay, das war jetzt schon sozusagen die Agenda für eine ganze Podcast-Serie, wie die grüne Transformation in Abgrenzung eben von diesen rechtspopulistischen Narrativen zu gestalten. Es ist, müssen wir langsam zum Ende kommen, aber würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, ein Beispiel auch, was du erwähnt hast. Dein Plädoyer war ja im Grunde genommen mehr Emotion wagen, weniger Apokalyptik, den Leuten nicht immer nur mit irgendwelchen Fakten kommen und vor allem die ökologische Frage stärker als bisher mit der sozialen und hier insbesondere mit der Frage der Gerechtigkeit zu verbinden. Und daran anknüpfen, das fand ich spannend, dass die Beispiele, die du brachtest, waren Beispiele hier aus Deutschland. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Fehler in der Kommunikation der vergangenen Jahren, dass wir immer dann auf die Südseeinsel, die Armen in der Südsee, die irgendwie vom Meerspiegel, vom Meer überspült werden und so. Also das sind dann immer, man hat sozusagen so suggeriert, als wären diese Folgen des Nichthandelns, würden die irgendwo ganz weit weg, denkbar weit weg, nur stattfinden. Aber ich denke, es muss gelingen, das sozusagen in die Gegenwart zu übersetzen und auch regional hier, sagen wir, bei uns, sodass derjenige, der in Gelsenkirchen ist, in seiner Lebenswelt irgendwie es ihm erläutert wird, klar wird, was das alles da mit Klimawandel zu tun hat oder mit Stadtgestaltung und wie die Stadtgestaltung da entgegenwirken könnten und so, also dass man das wieder so stärker sozusagen auch in die Lebenswelt der Menschen rückübersetzt und nicht so in die ferne Zukunft oder auch in die ferne Geografie verlagert. Ja,
wobei ich da tatsächlich gerne. Kurz noch, wenn
ja,
ich darf,
gerne.
Dann fühle ich mich natürlich sehr jetzt geneigt, nochmal ein Veto einzulegen, weil ich natürlich, also erstmal so mit diesem Fakten- und Wissenschaftsbegriff fadere, der hier prominent gestellt wurde. Also Wissenschaft ist ja auch immer im Wandel. Wissen ist im Wandel, ist immer politisch. Es gibt natürlich auch PopulistInnen, die Studien bedienen oder selbst einen Auftrag geben, die dann ihre Meinungen bestätigen. Auch das gibt es. Also ich würde jetzt nicht dieses pauschale Bild von Wissenschaft stehen lassen wollen. Das ist mir ein Anliegen. Mhm. Und zum anderen, ja, diese Debatte, die gerade aufgemacht wurde zu national versus global, da würde ich schon eher sagen, das ist ja andersrum eigentlich, dass die nationale Debatte eine Scheindebatte ist, weil letztendlich der Durchschnitt in Deutschland weltgesellschaftlich tatsächlich über dem lebt, was möglich ist. Also jedem ist inzwischen, glaube ich, oder vielen ist bekannt, dass es dreimal so viel ist, drei Erden bräuchte man im Durchschnitt. Dementsprechend zwei Drittel weniger konsumieren materiell. So, das müsste eigentlich der Ansatz sein. Aber eine solche Politik wird es nicht mehrheitlich befürwortend in Deutschland geben. So, und damit sind wir beim eigentlichen Problem, dass solange wir dieses Problem national versuchen zu lösen, Klima- und Umweltpolitik, wird es letztendlich immer eine Mehrheit geben, die sich selbst bevorteilen wird. Und das ist vielleicht eine sehr banale Angelegenheit, dass die sich besser gestellt haben, dass sie das verteidigen werden. Und ich denke, das ist total wichtig, weiterhin diese globale Perspektive zu behalten, weil nur wenn wir es schaffen, diese Menschen auch jenseits der Landesgrenze in Politikprozesse einzubinden, erst dann werden wir tatsächlich eine konstruktive Klimapolitik schaffen. Davor wird das nicht gelingen. Das möchte ich nochmal ganz stark unterstreichen. Und noch ein letzter Gedanke, wenn ich darf. Populismus ist ja ein Ergebnis von letztendlich einer entpolitisierten Gesellschaft auch. Also es gibt letztendlich sehr viele Elemente, die dazu beitragen, dass Menschen sich eben nicht mehr ausreichend gehört fühlen oder auch überhaupt zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Und das ist ein ganz klares Signal eigentlich für Instrumente, die man bräuchte. Man bräuchte Räume der Öffentlichkeitsbeteiligung, um genau das, was Johanna schon gesagt hatte, mit den Emotionen, die auch eine gewisse Energie symbolisieren, die da ist, eine gewisse, also ein Wunsch zu handeln, aktiv zu sein. Also das könnte nationalstaatlich geschaffen werden, um da jetzt den Bogen wieder zu schaffen. Was kann man denn nationalstaatlich schaffen? Feste Strukturen, eine aufsuchende Öffentlichkeitsbeteiligung zu etablieren, die vor allem ungleichheitssensibel ist, also viele Menschen auch da abholt, wo sie stehen im Alltag, nicht irgendwas abschiebt auf Interesse. Interesse ist immer so ein, wie soll ich sagen, so eine Chiffre für, man hat sich nicht genügend mit Ungleichheiten auseinandergesetzt und man versucht zu ignorieren, dass man eben dezidiert auf Menschen zugehen muss. Also diese Sensibilität beim Aufbau solcher Strukturen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die braucht es. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man überlegt, was kann deutsche Politik tun und beitragen, um populistische Interventionen zu reduzieren, dann ist das eines der ganz wesentlichen Mittel.
Ja, und vielleicht, also ich würde da einfach nur noch mal anschließen und auch noch mal deinen Punkt aufgreifen, Manuel. Ich glaube schon, dass es zentral ist, in der klimapolitischen Debatte Fragen von der Lebenswelt im Hier und Jetzt und den Ungleichheiten und die uns im Hier und Jetzt beschäftigen und die im Hier und Jetzt als drängend wahrgenommen werden, also beispielsweise reicht mein Geld bis zum Ende des Monats, dass man diese Fragen auch, oder habe ich vor Ort noch einen Bus, der mich irgendwie nach Hause bringt, oder kämpfe ich mit dem demografischen Wandel und Wegzug und Leerstand in meiner Kommune? Das sind Fragen, die muss man viel stärker in der klimapolitischen Debatte aufgreifen und eben verbinden mit einer klimapolitischen Agenda, die sozusagen das Ende der Welt thematisiert und nicht das Ende des Monats. Und ich glaube, dass diese beiden Punkte zusammengebracht werden müssen, gerade in Zeiten von von Polykrisen, die wir jetzt gesehen haben, Energiekrise, Inflation, Sicherheit und geopolitische Fragen, das sind natürlich all das Themen, die als unmittelbarer wahrgenommen werden als die Klimakrise als solche, die irgendwie so immer noch so gesellschaftlich als Zukunftsthema verstanden wird. Und ich glaube, will man Mehrheiten organisieren für klimapolitische Projekte, dann müssen diese Projekte eben auch konkrete Verbesserungen in der Lebenswelt im Hier und Jetzt erwirken können und auch sichtbar machen können. Und da würde ich sagen, ist schon ein zentraler Hebel auch, an dem man ansetzen kann von progressiver Seite. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch weiterhin, das Ganze in globalen Rahmen der Gerechtigkeit einzuordnen und Fragen der Suffizienz beispielsweise zu stellen.
Ja, ich denke,
Wachstum in Frage zu stellen und so weiter und so fort. Ne?
Ja, das denke ich ist ja das Schöne an so einem Dialog, dass man sozusagen dann immer in das eine, will ich sagen, extrem, aber sozusagen den einen Punkt betont und dann kommt so das Gegengewicht und letztendlich sind wir uns, glaube ich, darin einig, dass es darum geht, die Dinge etwas anders auszutarieren, auch als wir es in der Vergangenheit getan haben. Ja, also wenn ich für mich selber jetzt so ein Fazit ziehe, ist bei allen Problemen und Fragen und Schwierigkeiten denke ich schon, dass die Botschaft zumindest dieses Podcasts sein sollte, dass es sich lohnt, durchaus in die Auseinandersetzung zu gehen und nicht auszuweichen und sich in die eigene Nische zurückzuziehen. Und das scheint mir auch mit einem Punkt zusammenzuhängen, der fast schon trivial ist, aber vielleicht von uns noch nicht hinreichend gewürdigt wurde. Und mit dem würde ich jetzt gerne meine Abmoderation einleiten. Denn wir gingen in unserem Gespräch immer eher so idealtypisch von der Situation aus. So auf der einen Seite steht der Populist mit seinen Narrativen und Behauptungen. Und auf der anderen Seite stehen wir, die wir ihm irgendwas entgegen wollen. Also so eine zweirelationale Beziehung. So. Was man aber dabei vielleicht übersieht, ist, dass derlei Auseinandersetzungen ja eben in der Regel nicht im stillen Kämmerlein, sondern immer in verschiedenen Öffentlichkeiten auch stattfinden. Von der Familie über den Arbeitsplatz bis hin auch zu öffentlichen Räumen. Das heißt, im Grunde, wir müssen als Drittes immer ein Publikum mitdenken, das immer mit dabei ist, mal klein, mal groß, mal informiert, mal desinformiert, vielleicht im besten Fall verwirrt und neugierig. Dieses Publikum, denke ich, sollte der eigentliche Adressat unserer Rede sein. Denn ich glaube nicht, dass wir die Hardcore-Rechtspopulisten überzeugen werden mit noch so guten Gründen. Wohl aber vielleicht die vielen, die zuhören bei solchen Debatten und von denen man annehmen darf, dass sie ihr Meinungsbild noch nicht so hermetisch abgeschlossen haben. Das sind Situationen, für die es sich meines Erachtens lohnt, weiterhin und auch unbeirrbar mit guten Argumenten, auch unter Verweis auf Wissenschaft, aber eben auch mit mehr Mut zur Emotion dagegen zu halten. Sonst können wir den Laden ja gleich dicht machen. Also, mit diesem zugegeben noch etwas zaghaften Ja zu der Frage, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit derlei rechtspopulistischen Narrativen auseinanderzusetzen, möchte ich unser heutiges Gespräch gerne beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, ja zunächst mal für eure Forschungsarbeiten, aber natürlich auch dafür, dass wir uns heute hier darüber austauschen konnten. Auch vor einem hier zwar nicht anwesenden, aber dann später doch zuhörenden Publikum. Meine Damen und Herren, das war unser Ökom-Podcast heute mit dem Soziologen Dr. Albert Denk und der Politikökonomin Johanna Siebert über die zunehmenden rechtspopulistischen Angriffe auf letztlich jede Form von Umwelt- und Klimapolitik, die zugleich aber eben auch Angriffe auf unser demokratisches System sind. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu einem Vortrag der beiden bei uns im Münchner Zukunftssalon finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.